Wasserstoff ist einfach ein wertvoller Energieträger, der von vielen potenziellen Abnehmern auch in dieser Reinheit gebraucht und verwendet werden kann. Aus der Elektrolyse kommt er als reiner Wasserstoff raus. Diesen wertvollen Rohstoff dann wieder zu vermengen, halten wir nicht für den effizientesten Weg. Wasserstoff kann gut transportiert werden in Gasleitungen. Ist von der Kostenbetrachtung her der effizienteste Weg, diesen Energieträger zu transportieren. Und daher liegt es nahe, eine reine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen.
Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Nachdem meine Kollegin Christina Schubert-Zielerwitz in der letzten Ausgabe mit ihren Gästen über Energiearmut gesprochen hat, geht es heute wieder ein bisschen technischer zu. Zwei Einführungsfolgen zum Wunderkind Wasserstoff haben wir ja schon 2021 bei Petajoule aufgenommen. Heute, 2 Jahre später, hat sich doch einiges getan. Oder doch nicht? Damals gab es in Österreich um die 6 Megawatt Elektrolysekapazität. Heute stehen wir bei doppelt so viel, 13 MW. Mehr als eine Verdopplung, ja. Aber noch immer eher wenig in Anbetracht der Ziele und der zukünftigen Bedarfe. Institutionell und von der Reife des Themas hat sich jedenfalls einiges getan. Der große Hype scheint ein bisschen abgeflaut. Es gibt seit einem guten Jahr eine nationale Wasserstoffstrategie, Förderprogramme kommen langsam in die Gänge und einige große Projekte sind auch in der Pipeline. Auf allen Stufen der Wertschöpfungskette, von der Erzeugung, Netz, Speicherung, Anwendung. Und deswegen fragen wir uns heute auch, Wasserstoff in Österreich, der Hochlauf beginnt. Und weil wir uns dann doch nicht ganz sicher sind, wie hoch wir schon laufen, werfen wir noch ein Oder nach. Wasserstoff in Österreich, der Hochlauf beginnt, oder? Mit der Servicestelle Erneuerbare Gase, kurz SEG, gibt es mittlerweile jedenfalls eine Beratungseinrichtung im Auftrag des BMK, die den Markthochlauf aller erneuerbaren Gase in Österreich unterstützen soll. Also nicht nur von Wasserstoff, sondern auch von Biomethan. Vor allem Biomethan, auch wenn noch alle aufs erneuerbares Gasgesetz warten. Die SEG wird von der Energieagentur umgesetzt und es geht dabei, wie gesagt, um Beratungen, um konkrete Erzeugungsprojekte bei Hyper, der Hydrogen Partnership Austria, einer anderen Institution, dann eher um Bewusstsein für das Thema und die politischen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal zu meinen heutigen Gästen. Mein Kollege Andreas Indinger von der Energieagentur ist der Mr. Wasserstoff bei uns im Haus und neben anderen Projekten managt er im Auftrag von BMK, BMAW und Land Tirol und gemeinsam mit der Standortagentur Tirol besagte Wasserstoffpartnerschaft für Österreich, Hyper. Hallo Andreas.
Hallo.
Bernhard Peintz ist einer der beiden Vorstände der AGGM, der Austrian Gas Grid Management AG und auch sehr umträgig im Bereich erneuerbare Gase. Ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, freut mich, dass ich da sein kann.
Lieber Herr Peintz, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Bitte stellen Sie sich und auch die AGGM ganz kurz vor.
Ja, einiges haben Sie eh schon vorweggenommen. Ich bin Vorstand der AGGM mittlerweile seit mehr als 5 Jahren. Davor war ich 14 Jahre bei der E-Control beim Regulator und beschäftige mich daher schon sehr, sehr lange mit Energiefragen. Und Energiewendefragen sind natürlich in den letzten Jahren immer intensiver geworden, weil hier muss unbedingt viel getan werden und schnell getan werden vor allem. Wer ist die AGGM? Wer ist die Austrian Gas Grid Management? Wir sind Markt- und Verteilgebietsmanager für den österreichischen Gasmarkt. Wir sind zuständig für die Steuerung der Gasflüsse in den österreichischen Gasnetzen und sorgen so tagtäglich 24 Stunden am Tag für Versorgungssicherheit und dafür, dass das Gas sicher bei den Endkunden ankommt. Gemeinsam mit den Netzbetreibern, und das ist heute vom Aufgabenspektrum der AGGM wohl im Fokus, planen wir die Weiterentwicklung der Gasinfrastruktur. Da spielen natürlich Biomethan und Wasserstoff aktuell eine ganz wesentliche Rolle. Das Energiesystem ist in einem fundamentalen Umstellungsprozess und die Gasinfrastruktur wird dabei eine wesentliche Rolle spielen. Die Energiewende ist in der Pipeline.
Vielen Dank. Welche Rolle das Gasnetz da haben wird, dem versuchen wir heute ein bisschen auf den Grund zu gehen. Vielleicht vorher noch Versorgungssicherheit im Gasnetz. Da haben Sie wahrscheinlich ein aufregendes letztes Jahr gehabt, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, definitiv. Die letzten 1,5 Jahre waren durchaus spannend, was die Verlässlichkeit der Importe, der Importflüsse betrifft. Zum Glück ist bislang alles gut gegangen, zumindest was die Versorgungssicherheit betrifft. Die Preise haben natürlich verrückt gespielt, was in den Haushalten, in Gewerbe, in der Industrie genug Probleme schafft, weil das auch einfach kommerziell ein Riesenthema ist. Auch standortmäßig ist es schwierig, mit diesen Energiepreisen zurechtzukommen. Aber die Versorgungssicherheit, das ist jedenfalls geschafft worden, war bislang nicht gefährdet.
Genau. Ich meine, zu dieser Thematik haben wir auch eine eigene Folge mit der Carola Milgram von der E-Control gemacht. Vielleicht, wer will, gerne reinhören. Wäre mal wieder ein Update fällig wahrscheinlich. Andreas, was sollen wir über dich wissen?
Ja, vielleicht. Ich bin schon seit 23 Jahren in der Energieagentur. Ich leite hier das Center Forschung und Innovation, kümmere mich um die Themen auch Transformation der Industrie und Wasserstoff. Zu Wasserstoff gibt es einige Projekte. Eines davon ist die schon erwähnte Hydrogen Partnership Austria. Von der Ausbildung, die ist bei mir technisch-naturwissenschaftlich. Nach der HTL habe ich Technische Physik studiert in Wien. Da habe ich damals schon in den 90er Jahren eine Vorlesung über Wasserstoff gehabt. Da ist es um Wasserstoffspeicher im Mobilitätsbereich gegangen. Es ist dann nachher wieder recht ruhig um dieses Thema geworden, aber wissenschaftlich war es damals interessant. Und ja, vor der Energieagentur habe ich einige Jahre im Bundesministerium, das damals halt für Verkehr und Innovation zuständig war, gearbeitet.
Wunderbar. Du hast Hyper schon erwähnt. Worum geht's bei Hyper?
Da geht es grob darum, die Kräfte in Österreich zu bündeln zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie und den Hochlauf einer österreichischen Wasserstoffwirtschaft zu unterstützen. Wir machen das, indem wir die relevanten Fragen identifizieren. Wir schaffen Fakten, aber nicht nur selber. Wir stellen auch Diskussionsplattformen zur Verfügung, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Wunderbar. Für diese Lösungen braucht es natürlich auch das Gasnetz und dort ist die AGGM daheim. Herr Peintz, um einmal grundsätzlich in dieses Thema rein starten zu können, wie ist diese Infrastruktur in Österreich aufgebaut? Wie kann man sich das Gasnetz vorstellen? Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben, bitte?
Ja, grundsätzlich ist die Gasinfrastruktur in Österreich sehr gut ausgebaut. Es gibt in Österreich rund 2000 Kilometer Fernleitungen. Das sind quasi die Autobahnen für den Gastransport. Und dann gibt es noch darüber hinaus 44.000 Kilometer Verteilernetz, das sich auch wieder in unterschiedlichen Netzebenen unterteilt. Das überregionale Verteilnetz, das Gas in den Bundesländern verteilt und dann eben bis zur Netzebene 3 hinunter, bis zu den Endverbrauchern, Industrie, Gewerbe und Haushalte. Und in diesem Gasnetz können sehr, sehr große Energiemengen sehr effizient transportiert werden. Was auch ein sehr wesentlicher Bestandteil der Gasinfrastruktur in Österreich ist, sind die Gasspeicher. In Österreich können über 95 Terawattstunden Gas gespeichert werden oder Methan gespeichert werden. Das ist mehr als der österreichische Jahresverbrauch. Wenn wir gerade bei den 95 Terawattstunden sind, seit heute sind auch über 91, fast 92 Terawattstunden in den Gasspeichern drinnen. Diesen Höchststand haben wir voriges Jahr erst im November erreicht. Das heißt, die Gaswirtschaft ist auch heuer, weil wir vorher schon über Versorgungssicherheit gesprochen haben, auch gut für den Winter vorbereitet, damit hier ausreichend Gas da ist. Der überwiegende Teil des Gases, das in Österreich verbraucht wird und auch transitiert wird, durch Österreich durchtransportiert wird, wird importiert. Der kleinere Teil, etwa 10% des Inlandsverbrauchs, kommt aus der konventionellen inländischen Produktion. Biomethan wird leider erst sehr wenig ins Gasnetz eingespeist, also aufbereitet. Biogas, das eben zu Biomethan aufbereitet wird, kann problemlos ins Gasnetz eingespeist werden. Nur 12 Biomethananlagen tun das aktuell. Mhm. Die anderen rund 350 Biogasanlagen verstromen direkt. Das heißt, die Speicherbarkeit des Energieträgers Gas wird hier nicht genutzt, was für das Energiesystem leider keine sehr gute Sache ist. Und genau das wollen wir mit unseren Anstrengungen noch ändern. Biomethan kann grundsätzlich auf allen Netzebenen eingespeist werden. Das heißt, sowohl auf der Ebene 3, aber auch in der Ebene 1, das gibt es jetzt auch schon, theoretisch auch in der Fernleitung, wobei da natürlich dann das Druckhalten schon auf einem sehr hohen Druck verdichtet werden muss, um in die Fernleitung auch tatsächlich reinzukommen. Wo die idealen Einspeisepunkte sind, die sich gut eignen, wo effizient eingespeist werden kann ins Gasnetz, das kann man sehr leicht herausfinden. Wir haben vor kurzem eine Einspeisekarte für erneuerbare Gase veröffentlicht, InGrid heißt sie, ist, finde ich, sehr schön geworden. Und hier kann man mit ein paar Klicks sehr schnell herausfinden, wo es geeignete Einspeisepunkte ins Gasnetz gibt.
Mhm. Wir werden einen Link zu InGrid auf jeden Fall auch in den Shownotes platzieren. Jetzt haben wir gesprochen über Biomethan, wo das prinzipiell einspeisbar auf allen Netzebenen. Wie schaut es beim konventionellen Erdgas aus? Wo wird das eingespeist?
Die Gasproduktion in Österreich ist vor allem im Osten Österreichs, im Weinviertel, beziehungsweise auch im Westen Österreichs, im Raum Oberösterreich-Salzburg vorhanden. Und hier wird in der Regel auf Netzebene 1 eingespeist. Mhm. Auch die Speicher, die Gasspeicheranlagen hängen an der Netzebene 1, das heißt im Verteilernetz und im Unterschied zu vielen anderen europäischen Marktgebieten nicht an der Fernleitung.
Also quasi auf den Bundesstraßen, wenn wir in der Denkweise der Autobahnen bleiben wollen.
Ja.
Schnellstraßen, ja. Ja. Okay, super. Andreas, wir wollen uns ja heute mit dem Umbau der Gasversorgung auseinandersetzen. Du beschäftigst dich schon länger mit diesem Thema, wie du gesagt hast, und auch mit der langfristigen Entwicklung. Wenn wir uns jetzt einmal so 10, 20 Jahre nach vorne denken, mit welchen Bedarfen an Wasserstoff rechnest du? Aus welchen Bereichen ergeben sich die?
Ja, das ist eine spannende Frage. Über diesen Zeitraum sind Vorhersagen und Prognosen nicht vorhanden und wären auch nicht zulässig und zuverlässig. Was wir machen, wir rechnen selber Modelle und wir schauen uns auch andere Modelle an, mit welchen Szenarien die arbeiten und zu welchen Aussagen die kommen. Und aus diesen Szenarien kann man sehr viel lernen. Aber du wolltest Zahlen. Die Industrie braucht jetzt schon Wasserstoff, 130.000 Tonnen circa im Jahr. Das sind 4,4 Terawattstunden Heizwert in etwa. Verglichen mit dem Erdgas, über das wir vorher gesprochen haben, macht das circa 5% aus von der Energie, nur so als Richtgröße. Die Industrie wird diesen Wasserstoff weiter brauchen, aber in späterer Folge klimaneutral. Hier hat die Wasserstoffstrategie auch schon ein Ziel gesetzt, 80% klimaneutraler Wasserstoff. In den nächsten Wochen wird die RED 3 veröffentlicht, da wird es ein Industrieziel geben, vermutlich diese 60% bis 2035 mit einer klaren Definition, diesen RFNBOs. Es kommen, aber das ist jetzt die existierende Industrie. Es werden neue Anwendungen dazukommen in der Industrie, die jetzt eben noch nicht Wasserstoff verwendet haben. Auf der Straße wird die Langstrecke mit schweren Lasten ein interessanter Bereich. Da ist noch offen, welche Technologie, welche Energieträger, welche Anteile haben werden. Mhm. Im Flugverkehr werden wir Wasserstoff für die Sustainable Aviation Fuels brauchen. Das ist relativ viel. Schifffahrt ist ein interessantes Thema, weniger für Österreich, aber international von Bedeutung. Mhm. Wasserstoff in Kraft-Wärme-Kopplungen wird interessant sein und weil es eben, wie schon erwähnt, speicherbar ist, diese Gase, Kraftwerke im Winter. Es ist in einigen Bereichen aber noch offen, ob hier eher die direkte Elektrifizierung zum Zuge kommt oder nicht Wasserstoff, sondern andere erneuerbare Gase oder Derivate von Wasserstoff wie Ammoniak oder Methanol. Wie gesagt, wir arbeiten hier gerne mit Szenarien. Um jetzt eine Zahl noch zu nennen, wir haben eine Studie gemacht, die dann auch in die österreichische Wasserstoffstrategie eingeflossen ist. 2040 im innovativeren der beiden Szenarien kamen wir auf einen Bedarf von 90 Terawattstunden an grünen Gasen. Wir haben dabei nur die Industrie, den Verkehr und Kraft-Wärme-Kopplungen betrachtet. Von diesen 90 Terawattstunden waren 15 Terawattstunden unbedingt als Methan und 15 Terawattstunden unbedingt als Wasserstoff erforderlich. 60 Terawattstunden, also ein großer Teil, kann grundsätzlich beides sein. Aber die Industrie kann ihn nicht beliebig umschalten. Es muss bei der Planung und Realisierung der Produktionsanlagen muss hier eine Pfadentscheidung getroffen werden.
Also durchaus einiges an Unwägbarkeiten und Komplexitäten, vor allem wenn man sich vorstellt, dass es ja nicht nur Wasserstoff per se gibt, sondern auch die ganzen Derivate und dass es auch große Auswirkungen auf die Infrastruktur dann hat, welche Derivate zum Zug kommen und wie die importiert werden oder wie die in Österreich hergestellt werden. Herr Peinz, wie sehen Sie das? Haben Sie da auch eine Perspektive zu diesem Thema?
Ja, Prognosen sind natürlich schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, um diesen blöden Satz noch einmal in die Runde zu werfen. Natürlich müssen wir uns für die Infrastrukturplanung auch mit Mengengerüsten beschäftigen. Einerseits was Energiemenge betrifft, aber insbesondere auch was die Leistungen betrifft, weil ja Infrastruktur immer darauf ausgelegt werden muss, die Spitzenleistungen abdecken zu können. Wir gehen in unseren Prognosen, und da sind wir relativ nah an der Studie der Energieagentur dran, von einem Bedarf für gasförmige Energieträger im Jahr 2040 von rund 100 Terawattstunden aus, der sich ungefähr zur Hälfte auf Methan bezieht und die andere Hälfte eben Wasserstoff. Also dieses Szenario ist die Grundlage für unsere Infrastrukturplanungen und Einschätzungen, wie sich die Infrastruktur entwickeln wird müssen. Und die Studie, die der Herr Indinger erwähnt hat, wo er in den unterschiedlichen Szenarien von 87 bis 137 Terawattstunden, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ausgegangen wird.
So was um den Dreh, ja.
Sind wir, glaube ich, auf einem relativ realistischen Pfad.
Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, dass in dieser Studie, Andreas, die du zuerst erwähnt hast, sind ja E-Fuels zum Beispiel als Wasserstoff-Äquivalente angegeben. Wenn man sich jetzt überlegt, dass diese E-Fuels dann, so wie jetzt, den Benzin- und Dieselimporte nach Österreich kommen, also keine Leitungsinfrastruktur brauchen, ist die Frage, ob man sie dann dem Gasnetz zurechnet. Das ist eben für mich noch extrem schwierig auch abzuschätzen, was muss dann im Endeffekt das Gasnetz leisten für Wasserstoff, für Methan. Und also das stelle ich mir auch herausfordernd vor, Ihre Aufgabe. Dazu kommt noch wahrscheinlich, dass es Transite geben wird. Österreich ist Binnenland, da wird auch viel Gas, ob jetzt Wasserstoff oder Methan, durchfließen, das nicht für das Inland bestimmt ist. Und auch das muss man bei der Dimensionierung beachten. Wie geht man mit diesen Unwägbarkeiten um?
Das ist definitiv eine Herausforderung und eine schwierige Aufgabe, wobei wir hier schon im engen Kontakt mit den jetzigen Energiekunden sind. Mhm. Ja, über die Netzbetreiber machen wir, also wir müssen ja regelmäßig jetzt seit kurzem nur mehr alle 2 Jahre eine langfristige und integrierte Planung machen für die Infrastrukturentwicklung, die dann auch von der Regulierungsbehörde, der E-Control, genehmigt werden muss. Und für diese Infrastrukturplanung erheben wir bei den Energiekunden den Energiebedarf jetzt nicht nur für die nächsten 2, 3, 4 Jahre, sondern auch darüber hinaus, weil der Planungshorizont der langfristigen und integrierten Planung ist 20 Jahre. Mhm. Und da haben wir eben auch den Bedarf abgefragt, nicht nur für Methan, sondern auch für Wasserstoff. Und haben hier eigentlich in der Erhebung letztes Jahr erstaunlich viel Rückmeldung bekommen, auch hinsichtlich Wasserstoff. Also hier waren wir ein Stück weit überrascht, wie intensiv sich die Industrie, die Unternehmen schon mit diesem Thema beschäftigen. Andere haben wir durch die Abfrage auch ein bisschen wachgerüttelt, weil denen gar nicht bewusst war, dass es theoretisch überhaupt möglich ist, Wasserstoff auch über Leitungen, über Gasleitungen zu beziehen. Das ist zum Glück möglich, weil der Stahl, der hier im Bestandsnetz verbaut ist, kann grundsätzlich Wasserstoff transportieren. Das heißt, mit gewissen Adaptionsmaßnahmen kann hier eine Umwidmung von bestehender Infrastruktur stattfinden.
Auf den höheren Netzebenen dann?
Das wird vorwiegend auf den höheren Netzebenen stattfinden, aber natürlich braucht es dann auch den Hausanschluss, wie es im Gaswirtschaftsgesetz heißt, der dann eben von den Transportleitungen auch zu den jeweiligen Verbrauchern dann geht. Und basierend auf dieser Bedarfserhebung sind diese 100 Terawattstunden, die wir hier den Planungen zugrunde legen, durchaus belastbar.
Mhm. Andreas, was glaubst du? Ich glaube, wir können sowieso noch nicht vorhersehen, wie hoch der Wasserstoffbedarf, der Methanbedarf 2040 dann sein wird. So in den Größenordnungen her, was glaubst du, was werden wir davon importieren müssen?
Da tun wir uns auch schwer mit den Aussagen. Grundsätzlich, wir müssen das importieren, was wir nicht selber erzeugen können. Für die Erzeugung brauchen wir grünen Strom und hier wird der Grünstromausbau spannend werden. Welcher Strom steht für die Elektrolyse zur Verfügung? Der Importbedarf wird sicher substanziell sein und darum ist auch die Frage spannend, was können wir importieren? Wie schaut die Pipeline-Infrastruktur aus? Wie schauen die Partnerschaften aus? Gibt es dann, wie schauen Handelssysteme und Commodities aus? Und natürlich auch ist es eine spannende Frage für die Preise und für die Preisstabilität. Man kommt zu anderen Preisen über Importe als durch Eigenerzeugung. Tut mir schwer mit einer konkreten Zahl.
Mhm. Ja, ich meine, also die Stromerzeugung in Österreich wird jetzt nicht unter den günstigsten in ganz Europa sein. Haben Sie eine Perspektive dazu?
Wenn der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung in dem Ausmaß gelingt, wie wir uns das jetzt vornehmen und was wir alle hoffen, dass das auch schnell gelingt, dann wird es über eine recht große Anzahl an Stunden im Jahr zu einem doch deutlichen Auseinanderlaufen von Verbrauchskurve und Produktionskurve kommen. Mhm. Und da haben wir arbeiten ja seit Jahren in der Infrastrukturplanung auch mit einem energieökonomischen Optimierungsmodell. Da haben die Berechnungen aus diesem Optimierungsmodell gezeigt, dass in Österreich Platz wäre, wenn dieser Stromausbau, erneuerbaren Stromausbau in diesem Ausmaß gelingt, wäre in Österreich Platz für 6 Gigawatt Elektrolyseleistung. Das heißt, ein beachtlicher Teil, die Zahl bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube es sind
26
TWh, über 20 Terawattstunden. Die man in Österreich Wasserstoff erzeugen kann, was aber natürlich die Importnotwendigkeit also reduzieren kann, aber nicht ersetzen kann. Und Transit wird es natürlich auch geben. Bayern braucht Wasserstoff, auch Nachbarstaaten werden Wasserstoff brauchen. Kontinental wird der Wasserstoffbedarf sicher nicht zu 100% gedeckt werden können. Das heißt, wir werden von den Küsten Wasserstoff importieren müssen oder auch aus anderen Regionen. Ukraine wird auch immer, wenn es dann endlich dieser fürchterliche Krieg vorbei ist, Wiederaufbauprogramme gibt, als möglicher Wasserstoffproduktionsstandort gesehen. Mhm. Den grenzüberschreitenden Transport von Wasserstoff wird es wohl geben. Aber hier sind wir an sich sehr gut aufgestellt, weil wir haben eine sehr potente Transitinfrastruktur. Wenn der Methanbedarf sinkt oder substituiert wird, auch mit Wasserstoff, dann werden hier Leitungsstränge frei mit sehr großen Transportkapazitäten, mit sehr großem Transportpotenzial, die dann eben für den Wasserstofftransport genutzt werden könnten. Also an der Infrastruktur würde ich einmal meinen, wird diese Entwicklung nicht scheitern.
Mhm. Bevor wir ein bisschen reingehen in diese Infrastruktur und wo die in Österreich verlaufen kann, eigentlich eh schon eine Hinleitung zum Thema. Es gibt ja in Österreich jetzt den ÖNIP in einer Entwurfsversion präsentiert vor ein paar Monaten jetzt. Ich glaube im Juni 2023. genau, ist er präsentiert worden. Im Endeffekt ein Planungsinstrument, ein strategisches Planungsinstrument, das erstmals einen Ansatz einer verschränkten Planung von Strom und Gas inklusive Speicher, Elektrolysen und dergleichen sich versucht. Die Arbeiten der AGGM waren da auch eine Grundlage dafür. Ich glaube, der LFIP oder wie auch immer die
integrierte Planung LFIP.
Ja. Was sagt der Plan aus Ihrer Perspektive über die Zukunft der Gasinfrastruktur aus?
Ja, zuerst würde ich gerne mal ein bisschen widersprechen. Ja, also der ÖNIP ist ein guter Schritt, aber dass es das erste Mal ist, dass das Energiesystem gesamthaft betrachtet wird, würde ich ein bisschen anders sehen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir arbeiten seit einiger Zeit mit einem energieökonomischen Optimierungsmodell, in dem wir alle Sektoren, in denen Energie gebraucht wird, in denen Energie produziert wird, auch betrachten und auch also diese Ergebnisse aus diesem Energiesystemmodell haben wir auch in einer Studie, in der Studie 100, Österreichs nachhaltiges Energiesystem 100% dekarbonisiert zusammengefasst. Und die Learnings aus dieser Studie haben wir natürlich auch mit der APG, die ja das Übertragungsnetz in Österreich für den Strombereich betreibt und auch deren Entwicklung plant, abgestimmt, damit eben wirklich zukunftsorientiert geplant werden kann und das auch sektorgekoppelt. Das heißt, wir sind da gar nicht so schlecht unterwegs, wie man das vielleicht manchmal sehen will. Ein Learning aus dieser Studie ist, dass es eine dedizierte Wasserstoffinfrastruktur braucht. Wasserstoff wird für ein resilientes, ein dekarbonisiertes und trotzdem resilientes Energiesystem ein notwendiges Standbein sein. Und darauf aufbauend haben wir schon vor dem NIP die Wasserstoff-Roadmap erarbeitet und auch veröffentlicht. Und was wir jetzt sehen, und das ist für uns eigentlich keine große Überraschung, aber trotzdem freuen wir uns darüber, dass eigentlich das Bild, das der ÖNIP zeigt, zu einem sehr große Überschneidungen mit unserer Wasserstoff-Roadmap, H2-Roadmap hat. Und im Prinzip unsere Planungen im Wesentlichen bestätigt. Das heißt, bis 2030 wird sich an der Wasserstoffinfrastruktur noch nicht so viel ändern, weil die Zeit bis dahin eigentlich, was Infrastrukturentwicklung betrifft, eigentlich schon morgen ist. Aber auch 2040 wird es, wo der ÖNEP auch einen Ausblick wagt, wird es Wasserstoff- und Methaninfrastruktur weiterhin brauchen.
Wenn wir das jetzt ein bisschen zerlegen, Sie haben gesagt, bis 2030 wird wenig passieren. Sie haben auch gesprochen von dezidierter Wasserstoffinfrastruktur. Was heißt dezidiert in diesem Kontext?
Ja, wenig passieren hoffentlich nicht. Ja. Also passieren muss sehr viel. Rechtzeitig dann dran sind, dass wenn der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft gelingt, auch die Infrastruktur da ist, was eine notwendige Voraussetzung ist. Aber was war jetzt die Frage?
Dezidiert.
Also dediziert. Ja, ist, dass Wasserstoff nicht in großen Mengen in dem bestehenden Gasnetz, dem Methan, beigemengt wird, sondern dass es eine Wasserstoffinfrastruktur gibt, in der 100% Wasserstoff transportiert wird. Das heißt reiner Wasserstoff transportiert wird. Also eine Infrastruktur, die dem ausschließlichen Transport von Wasserstoff gewidmet ist.
Da gibt's in meinem Themenspeicher eine Frage dazu, die mir immer wieder kommt, auch gestellt wird. Sie haben gesagt, dass der Wasserstoff wird nicht dem Gasnetz beigemengt, sondern er wird 100% durch die dedizierte Infrastruktur fließen. Wieso braucht Wasserstoff überhaupt eine eigene Infrastruktur?
Na, einerseits ist es ein Optimierungsergebnis aus 100, dass das nahelegt, dass es eben diese Wasserstoffinfrastruktur braucht. Wir werden sehr viel Wasserstoff benötigen für ein resilientes Energiesystem Und Wasserstoff, wir haben vorhin schon gesagt, die Preise für Wasserstoff und Wasserstoffproduktion sind auch ein großes Thema, das uns in Zukunft beschäftigen wird. Wasserstoff ist einfach ein wertvoller Energieträger, der von vielen potenziellen Abnehmern auch in dieser Reinheit gebraucht und verwendet werden kann.
Okay, ja.
Aus der Elektrolyse kommt er als reiner Wasserstoff raus. Diesen wertvollen Rohstoff dann wieder zu vermengen, halten wir nicht für den effizientesten Weg. Wasserstoff kann gut transportiert werden in Gasleitungen, ist von der Kostenbetrachtung her der effizienteste Weg, diesen Energieträger zu transportieren. Und daher liegt es nahe, eine reine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen.
Okay, was muss man dafür an den bestehenden Gasleitungen ändern, damit man das für 100% Wasserstoffdurchsatz-fit macht?
Ja, in unserem Projekt H2 Readiness, das wir gemeinsam mit den österreichischen Netzbetreibern durchgeführt haben, haben wir untersucht, kann Wasserstoff im Bestandsnetz transportiert werden?
Im höherrangigen oder im Verteilernetz?
Ja, bis Ebene 2 runter.
Okay.
Ja, also ist diese Betrachtung gegangen. Ebene 3 hat man sich dann noch nicht so im Detail angeschaut. Und da ist man eben drauf gekommen, dass das verbaute Material an Rohrleitungen, sowohl die Kunststoffleitungen als auch der Stahl, der da verwendet worden ist, grundsätzlich geeignet ist für den Wasserstofftransport. Man muss allerdings, also jetzt werden die Gasleitungen bis zu 80 bar betrieben. Wenn man Wasserstoff transportiert, den Druck absenken, damit man hier das Risiko von Versprödungen ausreichend reduziert. Ja. An den Komponenten wie Verdichterstationen, Messungen, Dichtungen, Fieberstationen, die muss man adaptieren. Die müssen wasserstofftauglich gemacht werden. Das ist aber jetzt auch nicht das ganz große Problem, weil das sind Anlagenteile, die auch nicht so eine lange Nutzung, also ohnehin nicht so eine lange Nutzungsdauer haben, und die müssen von Zeit zu Zeit ohnehin erneuert werden, umgebaut werden. Und wenn man das dann gleich Wasserstoff ready macht, ist das quasi auch ein, also wenn man rechtzeitig damit anfängt, auch ein organischer Prozess, die jetzige Methaninfrastruktur wasserstofftauglich zu machen.
Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es, sollte man Wasserstoff dem Methannetz beimengen, auch ein Problem ist, wenn ab einem gewissen Punkt gibt es wahrscheinlich diese Inkompatibilitäten der aktuellen Geräte mit dem Mischungsverhältnis, und dann kann ja auch unmöglich gewährleistet sein, dass immer das gleiche Mischungsverhältnis in diesem Gas fließt, weil es irgendwo Blasen gibt, es gibt saisonale Unterschiede. Also ich glaube, da gibt es durchaus noch viele Thematiken, die dagegen sprechen, dass man da beimengt.
Ja, also ausschließen, also die Grundprämisse ist, dass wir eben von einer 100% Wasserstoffinfrastruktur ausgehen. Völlig ausschließen kann man eine Beimengung und ein Blending, wie es im Fachjargon heißt, nicht. Ja, also dass es als regionales oder lokales Ereignis vorkommt, dass es Sinn ergeben kann, Wasserstoff auch ins bestehende Methannetz beizumengen. Das wird passieren, das passiert auch jetzt schon. Wir haben jetzt schon den einen oder anderen Einspeisepunkt, wo Wasserstoff beigemengt wird.
In einem kleinen Ausmaß.
In einem sehr, sehr kleinen Ausmaß, dass das wirklich ein flächiges Phänomen wird, wird man sehen, aber wir gehen jetzt eigentlich in unseren Planungen nicht davon aus. Die Beimengung hat ihre Herausforderungen, wie Sie schon erwähnt haben. Entweder ich brauche flexible Geräte, die mit unterschiedlichen Gasqualitäten und Wasserstoffanteilen zurechtkommen können, oder das Gasgemisch muss so konditioniert werden, dass die Stabilität eben des Wasserstoffanteils gleich bleibt. Dann brauche ich die Umstellung bei den Geräten nicht. Also es gibt Geräte, die das können, und bis zu 20% Wasserstoff ist für die meisten Geräte mit gewissen Adaptionen, Endanwendungsgeräte, auch machbar. Aber Blending hat definitiv seine Herausforderungen, die man noch einmal getrennt betrachten müsste.
Mhm. Wir kommen, glaube ich, nachher nochmal kurz zurück zum Thema Blending, wenn wir über Speicher reden, weil da poppt schon eine nächste Frage auf in meinem Kopf. Aber bleiben wir mal bei der dedizierten Wasserstoffinfrastruktur. Wo verläuft denn diese No-Regret-Wasserstoffinfrastruktur, also die wir unbedingt brauchen, jetzt Ihrer Meinung nach, Herr Peinz? Und wo beginnen wir zuerst? Natürlich fälschlicherweise gesagt, bis 2030 wird nichts passieren. So war das nicht gemeint. Da wird sehr, sehr viel passieren müssen, um dann 2030 oder danach so eine dedizierte Wasserstoffinfrastruktur zu haben. Aber wo verläuft denn die in Österreich?
Ein Projekt, das wir in der langfristigen und integrierten Planung haben, ist ein Projekt, das wir eigentlich sehr schnell und kurzfristig brauchen würden. Das ist der H2-Kollektor, H2-Kollektor Ost, der ab 2026 erneuerbaren Wasserstoff aus dem nördlichen Burgenland Richtung Großraum Wien bringen könnte. Hier gibt es ein Projekt von Verbund und Burgenland Energie für die Erzeugung erneuerbarem Strom und dann mit Elektrolyse auch Wasserstoff. Mit dem Projekt, so wie das dimensioniert ist, könnte ein Drittel des Ziels der Wasserstoffstrategie erfüllt werden.
Das 1 Gigawatt Ziels oder das 80%? Das
ist ein Gigawatt.
Ah, okay. Ziels. Ja. 1 Gigawatt Elektrolyse, ein Drittel, also genau. 300 MW. Ja.
Und dieses Projekt braucht natürlich dann die Ableitung. Danke für die Übersetzung. Ja. Mhm. Dieses Projekt braucht natürlich die Transportmöglichkeit für den Wasserstoff, damit die Abnehmer des Wasserstoffs auch entsprechend ihre Anlagen so umbauen können, damit sie den Wasserstoff dann auch erfüllen können. Das ist ein sehr kurzfristiges Projekt, eher ein regionales Projekt. Das wäre wirklich der Startschuss für die Wasserstoffinfrastruktur. Was wir in der Wasserstoff-Roadmap und auch im ÖNEP vorgezeichnet ist, dann aber auch vorsehen, ist, dass die großen Transitkorridore, das ist die Trans-Austria-Gasleitung, die Nord-Süd-Verbindung oder mittlerweile mehr Süd-Nord-Verbindung darstellt, also Gas nach Italien bzw. aus Italien Richtung Österreich bringt und die Ost-West-Verbindung Richtung Deutschland, dass hier die jeweils ein Strang der Transitleitungen umgewidmet wird für den Wasserstofftransport. Das könnte, wenn wir 2030 erwähnt haben, ab 2030 schon der Fall sein, dass man das braucht. Mhm. Und was damit auch gelingen, also man könnte damit eben den Import von Wasserstoff gewährleisten, die Verteilung des Wasserstoffs innerhalb Österreichs zu den großen Industriezentren Wien, Großraum Wien, Großraum Linz und auch Donauwitz in der Steiermark sind hier prominent zu erwähnen. Aber auch die Speicheranbindung wäre da schon dabei, dass man die Speicher in Oberösterreich, Salzburg und auch im Weinviertel, dass die relativ rasch an diese Startinfrastruktur quasi angebunden wird.
Das heißt, da geht es um die Versorgung auch der großen Industriezentren, Eisen- und Stahlerzeugung, haben wir schon gehört, Raffinerie, wo jetzt auch schon sehr viel Wasserstoff eingesetzt wird zur Raffinierung, auch in Linz für die Düngemittelherstellung, die Ammoniakproduktion, wo schon sehr viel Wasserstoff eingesetzt wird, allerdings auf Basis von Erdgas. Wenn wir uns jetzt, Sie haben gesagt, die TAG, das heißt die Verbindung Italien Richtung Großraum Wien bzw. Baumgarten und dann die WAG Richtung Deutschland.
WAG und Pinter West, ja.
Ja, das ist das dann auch zu sehen im Zusammenhang mit dem Südkorridor, der ja dann im Endeffekt eine wichtige Säule der Importstrategie Österreichs ist, sprich Wasserstoff aus dem Süden, aus dem nördlichen Afrika nach Österreich zu bringen.
Ganz genau. Also diese Projekte sind auch ins internationale Umfeld eingebunden. Mit der Umwidmung der TAG könnte eben Wasserstoff aus dem Süden importiert werden. Tunesien ist da ganz groß in den Schlagzeilen zumindest. Ja. Wird man sehen, was sich da alles realisieren lässt. Aber Wasserstoff aus Nordafrika ist hier im Fokus. Import wäre aber mit dieser Umstellung von eines Strangs jeweils der TAG und der West-Austria-Gasleitung und der Penta-West-Leitung Import auch eben aus dem Osten möglich und Weiterleitung eben in die Industriezentren Österreichs, aber auch nach Bayern, die auch nach Routen suchen. Also dieser Südkorridor, der hier auch auf europäischer Ebene sehr hoch im Kurs steht, da sind wir mittendrin.
Mhm. Ja. Genau, also könnte Österreich, sage ich mal, als Transitland weiterhin fungieren. Diesmal nicht von Ost nach West, sondern von Süd nach Nord. Ja, gut. Das heißt, wir haben größere Infrastrukturprojekte schon geplant. Es gibt die Idee, einzelne Stränge der aktuellen Gasinfrastruktur umzuwidmen für 100% Wasserstoffnutzung. Jetzt haben wir dann im ersten Ansatz allerdings nur, sag ich mal, einen Strang an Wasserstoff. Das Gasnetz, wie es heute ist, hat viele Parallelstränge, ist vermascht. Wie kann man dann trotzdem sicherstellen, dass auch ein 100%iges Wasserstoffnetz resilient ist? Also wenn das nur an einer Leitung hängt, ist halt die Resilienz auch unter Druck, würde ich sagen.
Ja, also das heutige Gasnetz ist auch deutlich weniger vernetzt als das Stromnetz. Mhm. Ja, also die Vernetzung spielt in einem Gasnetz deutlich weniger Rolle, als das in einem Stromnetz der Fall ist. Die Mehrstrangigkeit, die wir jetzt haben, das über zumindest was Richtungen betrifft, mehrere Stränge verfügbar sind, die das Gas transportieren, ist eher diese zusätzlichen Stränge sind nicht aus Vermaschungs- oder Versorgungssicherheitsüberlegungen gebaut worden, sondern einfach, weil sich der Bedarf erhöht hat.
Kapazität erhöht.
Weil die Erhöhung der Kapazität erforderlich war. Das heißt, wenn eine Region nur quasi unter Anführungszeichen durch eine Stichleitung versorgt wird, ist das eigentlich kein großes Problem. Das haben wir jetzt auch schon. Mhm. Ja? Die Verlässlichkeit der Gasinfrastruktur, die Ausfallsicherheit der Gasinfrastruktur ist hier anders zu bewerten und anders zu betrachten, als das im Stromsektor ist. Und hier würde ich jetzt kein großes Versorgungsproblem sehen. Was wir mit der Umwidmung der großen Fernleitungsinfrastruktur erreichen, ist, dass man von Anfang an eigentlich unterschiedliche Importpunkte hat als Möglichkeit und eben auch eine ganz Österreich umspannende Leitungsinfrastruktur. Und was wir in der H2 Roadmap auch gemacht haben, ist, wir haben das in 5 Jahresschritten dargestellt, die Umwidmung von immer mehr Bestandsleitungen zu einem Wasserstoffnetz. Das heißt, wir kommen im aktuellen Endausbau, den wir in der Wasserstoff-Roadmap betrachten, mit einer Umwidmung von 1400 Kilometer Bestandsnetz aus, ein Zubau von 300 Kilometer. Mhm. Der größere Teil des Zubaus müsste schon am Anfang passieren, damit man eben diese Lückenschlüsse schafft. Und die H2-Roadmap macht eben in 5 Jahresschnitten oder Schritten diese Umwidmungsschritte, aber zu jeder Zeit besteht eine geschlossene Methaninfrastruktur und eine geschlossene zu jedem Zeitpunkt und eine geschlossene Wasserstoffinfrastruktur, die eben mit Anbindung an die Speicher für sichere Versorgung sowohl im Methanbereich als auch im Wasserstoffbereich sorgen könnte.
Da hätte ich eine Frage, weil Sie das Wort Speicher erwähnt haben. Welche Rolle werden denn da die Speicher spielen? Es gibt jetzt in Oberösterreich einen Probelauf eines Untertags-Wasserstoffspeichers. Werden die wichtig sein für die Versorgungssicherheit?
Definitiv. Einerseits für die Versorgungssicherheit, aber insbesondere auch für die saisonale Verlagerung von saisonalen Energieüberschüssen werden die Porenspeicher auch für die Wasserstoffspeicherung eine wesentliche Rolle spielen. Die RAK ist ja da ein internationaler Vorreiter auf diesem Gebiet und hat bereits einen Wasserstoffspeicher in Betrieb und kann Wasserstoff eben in den Porenspeichern, die jetzt für die Methanspeicherung genutzt werden, auch Wasserstoff speichern. Also es gibt hier relativ viele Standorte, ausgeförderte Gas- und Ölfelder, die für die Wasserstoffspeicherung grundsätzlich geeignet sind. Da wird es noch einiges an Exploration geben müssen, um das tatsächlich auch dieses Potenzial zu heben. Aber grundsätzlich ist das auch ein großes Asset, das wir in Österreich haben. Einerseits für die Versorgungssicherheit, sowohl im Methan- als auch im Wasserstoffbereich, aber eben auch, um diese saisonale Verlagerung tatsächlich darstellen zu können, dass wir dieses Speicherpotenzial hier regional, lokal in Österreich zur Verfügung haben, nicht nur für den österreichischen Markt, sondern auch grenzüberschreitend wird das nutzbar sein, so wie das jetzt auch schon im Methanbereich der Fall ist.
Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu den Energieüberschüssen. Ich habe am Freitag einen Vortrag auch zu diesem Thema gehalten. Da ist um Volatilität, saisonale Ausgeglichenheit des Stromsystems gegangen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Optionen auch, um diese sogenannten Überschüsse zu verarbeiten. Die bekommen dann natürlich einen ökonomischen Wert, wenn der PV-Strom ins Netz drückt und extrem billig ist. Dann setzt es natürlich Anreize auch für Demand Response, Verbrauchsanpassungen, für Batteriespeicherung, für Warmwasserspeicher, natürlich auch für Elektrolyse, aber da gibt es ganz, ganz viele Mitbewerber für die Elektrolyse, sage ich mal, um diesen Strom. Und basierend alleine auf diesen Überschüssen kann man Elektrolyseur sicher nicht wirtschaftlich betreiben. Da braucht es schon zusätzliche Energiemengen auch, die dann das Stromnetz brauchen. Und was man jetzt sieht, ist halt, dass viele Elektrolyseprojekte nicht auf den Anschluss ans Stromnetz warten wollen, sondern dann tatsächlich off-grid auch funktionieren. PV in Kombination mit Windkraft, um ein halbwegs ausgeglichenes Profil zu haben, vielleicht noch kombiniert mit Speichern. Und da sind wir dann eigentlich auch schon wieder weg vom Stromnetz. Ja. Also vielleicht das kleine Nebenschritt, weil wir über die Speicher gesprochen haben. Gibt es dann auch dedizierte Wasserstoffspeicher?
Genau, ja, also das ist der Plan oder in Wahrheit schon Realität, was die RAK-Projekte betrifft, dass eben diese Porenspeicher dann als 100% Wasserstoffspeicher genutzt werden. Das heißt, hier wird dann aus Elektrolyse produzierter grüner Wasserstoff in diese Speicherlokationen eingepresst und dann, wenn der Bedarf da ist, auch wieder entnommen. Hier braucht es natürlich eine gewisse Aufreinigung, aber das ist jetzt beim Methan auch so. Auch das Methan muss aufgereinigt werden, weil da bestimmte Stoffe halt auch mitkommen. Aber irgendwann einmal sind diese Lagerstätten dann auch wirklich so, zumindest sind das die Erkenntnisse, die man bisher hat, dass da dann auch schon ziemlich reiner Wasserstoff aus diesen Lokationen, aus diesen Speicherlokationen auch wieder rauskommt.
Weil der ja aktuell CH4 drinnen liegt, auch genau. Das Polstergas CH4 ist, das heißt, man presst den Wasserstoff rein, das vermischt sich unten, das so leinhaft vor. Und wenn man es wieder rausholt, ist es ein Gemisch von CH4 und H2, man muss aufreinigen.
Ich habe in meiner Vorstellung nicht erwähnt, welchen Ausbildungshintergrund ich habe. Ja. Ich bin Jurist. Also wenn es jetzt um die ganz technischen Details geht, bin ich vielleicht nicht ganz der Richtige. Aber aus den Erkenntnissen, die man bisher hat, findet eigentlich keine chemische Verbindung zwischen Wasserstoff und mit CH4 in den Lagerstätten statt. Das heißt, Wasserstoff bleibt Wasserstoff. Okay. Aber es kommt natürlich am Anfang, wenn noch relativ viel Methan in diesem porösen Gestein drinnen ist, Methan und Wasserstoff heraus, aber je öfter diese Speicherzyklen stattfinden, desto und immer nur Wasserstoff nachgegeben wird, nachgepresst wird in die Speicherlokation, wird dieses Verhältnis immer mehr zugunsten Wasserstoff.
H2, CH4 und irgendwann auch mal CO2. Ist ja dann die Frage, ob man seine Speicher tatsächlich aufgeben will für das CO2, das man dann vielleicht dort sogar dauerhaft verpressen muss. Aber das ist ein anderes Thema, das klammern wir heute ein bisschen aus. Es gibt ja, sage ich mal, unterschiedliche Ansätze, wie dieser Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft funktionieren kann. Zwei Ansätze. Das gibt es einmal die Ausprägung bottom-up. Es gibt zuerst so dezentrale Einzelprojekte, den einen oder anderen Elektrolyseur am Industriegebiet, der dann Wasserstoff erzeugt, um sukzessive auch grauen Wasserstoff ersetzen zu können. Dann bilden sich langsam lokale Zusammenschlüsse von Erzeugern, Verbrauchern, sogenannte Hydrogen Valleys, und dann wächst alles zusammen zu einem Backbone. So, und dann gibt es den Ansatz, es geht top-down. Es gibt zuerst ein höherrangiges Netz, und dann gibt es die Umwidmung von einzelnen Strängen, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, und dann erst kommt man auf die niedrigeren Netzebenen. Was ist da Ihre Perspektive? Wie wird das Ganze funktionieren? Bottom-up oder top-down?
Sowohl als auch.
Ja. Okay.
Also was ich vorher schon erwähnt habe, der H2-Kollektor ist dieses Bottom-up-Element, dass es hier lokal Interesse gibt, Wasserstoff, erneuerbaren Wasserstoff zu produzieren, relativ nah an diese Produktionsstätte. Die Leiter H2-Kollektor wäre rund 56 Kilometer lang. Endabnehmer für diesen Wasserstoff. Das wäre die lokale Geschichte, aber ich glaube, wir werden sehr schnell, relativ rasch, eben auch um grenzüberschreitende Transporte zu ermöglichen, die großen Spangen brauchen. Und das sind dann eben die Umwidmungen der Transitleitungen, der Fernleitungen, um hier jeweils einen Strang eben Wasserstoff für den Wasserstofftransport fit zu machen. Das alles wird nicht linear funktionieren, stattfinden, aber gewisserweise parallel, weil es eben beides brauchen wird, um die regionalen Entwicklungen und auch die überregionalen Entwicklungen entsprechend zu ermöglichen.
Okay. Was kann man machen, um das jetzt anzustoßen? Was braucht es Ihrer Meinung nach, um das in Gang zu bringen? Ich meine, es ist ja höchst komplex, weil man natürlich, es gibt aktuell keinen Wasserstoffmarkt, Punkt. Es ist anders als beim Stromsystem. Neue Technologien wie Photovoltaik, Windkraft sind in ein System gekommen, das es gegeben hat. Da hat es einen Markt gegeben, einen Großhandelsmarkt für Strom. Bei Wasserstoff gibt es das nicht. Das heißt, man muss eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette parallel hochfahren. Erzeuger, Verbraucher, das Netz zusammenbringen. Wie kann man das machen?
Die Synchronisierung all dieser Entwicklungen ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Ja, wir haben mehrere Hennen und mehrere Eier, die man da irgendwie unter einen Hut bringen muss. Das ist natürlich eine große, große Herausforderung. Und hier wird es auch Kreativität brauchen. Ein Hochlauf eines neuen Marktes ist natürlich etwas ganz anderes, als über einen bestehenden Markt, wie das im Strom- und Gasmarkt passiert ist, eine Regulierung draufzusetzen, damit der wettbewerblich besser funktioniert. Mhm. Ja, also das ist eine ganz andere Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Allerdings bin ich da jetzt schon auch ein Stück weit optimistisch, weil es gibt das große europäische gemeinsame Interesse, da was zustande zu bringen. Auch bei den nationalen Stakeholdern, glaube ich, ist mittlerweile Common Sense da, dass man diese Entwicklung anstoßen muss. Was aktuell fehlt, sind jetzt aus Infrastruktursicht die regulatorischen Rahmenbedingungen. Es ist nicht klar, wer darf überhaupt eine Wasserstoffleitung betreiben, unter welchen Rahmenbedingungen. Auf europäischer Ebene ist ja das Gaspaket in Diskussion, wo unterschiedliche Entflechtungsmodelle, das heißt Trennung zwischen Transport und Handel, besprochen werden. Können Verteilernetzbetreiber auch Wasserstoffleitungen betreiben oder gibt es dann nur Fernleitungen mit entsprechenden Konsequenzen im Unbundling, im Entflechtungsregime? Hier darf man, glaube ich, um den Markthochlauf nicht zu gefährden oder zu verunmöglichen, mit zu großen Anforderungen in den Markt reingehen. Wir haben die Möglichkeit, das Wasserstoffnetz organisch aus dem Methannetz herauszulösen. Ja, in Schritt für Schritt, so wie wir es in der Wasserstoff-Roadmap vorgezeichnet haben. Wenn da die Netzbetreiber, die diese Leitungen jetzt betreiben, dann das Wasserstoffnetz nicht betreiben dürfen, wird das unheimlich kompliziert und ziemlich sicher auch teurer, wenn diese Umwandlungsschritte auch immer gesellschaftsrechtliche Notwendigkeiten auslösen. Mhm. Also ich glaube, da muss man aufpassen, dass die Anforderungen nicht zu groß sind. Nichtsdestotrotz braucht es die regulatorische Klarheit. Ja,
damit die braucht es wahrscheinlich, also ich stell mir vor, wenn wir da von Importen, grenzüberschreitenden Handel sprechen, braucht es die vor allem auf europäischer Ebene dann die Regulatorik, die Klarheit, weil das ja auch grenzüberschreitend funktionieren muss, genauso mit den Zertifikaten, der Anrechenbarkeit von Wasserstoffimporten, also das ist, sehe ich klar, auch auf europäischer Ebene, dass man das gemeinsam angehen und schaffen muss, ja.
Braucht es definitiv auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir national nicht ins Hintertreffen kommen, weil eben in dem einen oder anderen Nachbarstaat die Entwicklungen durchaus schon weiter sind. Und ein Problem, das wir im Netzbereich haben, ist, dass die erste Handvoll Netzbenutzer eines Wasserstoffnetz nicht die gesamte Leitung ausfinanzieren werden können. Ja, weil als zukunftsorientierter Infrastrukturplaner wird man eine Leitung in einem gewissen Ausmaß überdimensionieren, wieder auf den H2-Kollektor zu kommen. Gibt es jetzt hier ein Elektrolyseprojekt, das konkret ist, das Wasserstoff einspeist, die Trasse des H2-Kollektors, die auch die TAG zum Beispiel kreuzt und daher sehr schön ins überregionale Netz eingebunden werden kann. An dieser Trasse gibt es 7 Umspannwerke. Das heißt, eine weitere Anzahl an potenziellen Produktionsstandorten für Elektrolyse. Und entsprechend der Größe dieser potenziellen Elektrolysestandorte dimensionieren wir auch die Leitung. Ja? Also das heißt, sie ist jetzt nicht nur für diese 300 MW Elektrolyseleistung dimensioniert, weil das wäre ein Gartenschlauch. Ja. Wäre schade, wenn man in eine funktionierende Trasse einen Gartenschlauch reinlegt.
Klar, aber es braucht halt auch dann die garantierte Abnahme dahinter, genau. Die garantierte Erzeugung.
Und, und hier tun sich dann natürlich Finanzierungslücken auf und die müssen geschlossen werden. Hier brauchen, also einerseits brauchen sowohl der Produzent als auch der Abnehmer brauchen die Garantie, dass das Netz zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist. Erst dann können die Investentscheidungen treffen, weil wenn sie nicht wissen, ob der Transport funktioniert, geht's nicht.
Es braucht gegenseitige Garantien eigentlich.
Andererseits braucht auch der Netzbetreiber, um eine Finanzierung für so ein Projekt zu bekommen, die Garantie, dass er irgendwann einmal sein Investment auch verdient. Mhm. Ja, und hier fehlt im aktuellen Regulator, also wenn man jetzt einfach die Methanregulierung auf die Wasserstoffregulierung spiegeln würde, hier fehlt im aktuellen Werkzeugkasten des Regulators das passende Instrument. Mhm. Ja, hier braucht es Kreativität und hier würde sich, glaube ich, ein Blick nach Deutschland anbieten. Hier ist ja gerade das DENA-Modell der Deutschen Energieagentur im Gespräch mit dem Amortisationskonto, wo dem Netzbetreiber die Zusage gegeben werden soll. Also ganz in trockenen Tüchern ist das auch in Deutschland noch nicht, aber zumindest gibt es die Diskussion schon relativ konkret, wo dem Netzbetreiber, der ein Wasserstoffnetz oder Wasserstoffleitungen betreibt, von staatlicher Seite die Garantie gegeben wird, dass er über die Amortisationsdauer so eines Projekts sein Geld auch zurückbekommen wird. Also über staatliche Garantien wird hier diskutiert, dass das funktioniert. Mhm. Höchstwahrscheinlich werden diese Garantien nie gezogen werden müssen, weil Weil die Entwicklung ja stattfindet. Ja? Wir haben die Elektrifizierung, die unbedingt passieren muss. Wir haben die Entwicklung Richtung Wasserstoff, die passieren muss, um ein resilientes Energiesystem realistisch zu machen. Und mir scheint, dass dieses Modell durchaus vielversprechend sein könnte, erfolgsversprechend sein könnte und möglicherweise auch für Österreich eine Option, für die Umsetzung in Österreich eine Option sein könnte.
Mhm. Ja, ich meine, das klingt für mich positiv, ja, da passiert was. Was für mich das aber auch zeigt, ist, dass diese oft zitierte Technologieneutralität, Technologieoffenheit beim Wasserstoff halt doch auch seine Grenzen hat, wenn man Erzeugung, Transport, Speicherung und Verbrauch synchron hochfahren muss. Das eine funktioniert nicht ohne den anderen. Deswegen muss man sich natürlich auch jetzt schon Gedanken machen, wo muss der Wasserstoff eingesetzt werden. Und es ist nicht möglich, dass man sagt, fahren wir mal die Erzeugung und den Transport hoch und dann schauen wir mal, wer das Zeug verwendet. Also das wird es nicht spielen im Hochlauf. Unter Garantie nicht. Andreas, ich habe dich jetzt eigentlich nie zu Wort kommen lassen, es tut mir wirklich leid. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Welchen Beitrag kann Hyper liefern, um diese No-Regret-Infrastruktur zu identifizieren, den Wasserstoffhochlauf zu unterstützen?
Wir sehen den Beitrag von Hyper jetzt schon in den spannenden Diskussionen, die stattfinden. Mhm. Es gibt in Österreich einige sehr interessante Projekte. Und die werden auch zu einem Teil mit öffentlichen Mitteln finanziert, weil eben ein Forschungs-, Entwicklungs-, Innovationsrisiko dahinter steckt. Und man kann sehr viel aus diesen Projekten lernen, wenn man ehrlich über die Ergebnisse diskutiert. Das ist sicher wichtig und wir schauen uns auch mit Spannung internationale Entwicklungen an. Zum Beispiel die Europäische Wasserstoffbank wird diesen Herbst eine Ausschreibung starten. Und da wird sicherlich einmal interessante Preissignale geben. Wie viel kostet die Erzeugung von Wasserstoff? Vermutlich werden sehr wenige Projekte eher, also nicht in Binnenstaaten zum Zug kommen, jetzt einmal in der ersten Ausschreibung, aber es ist einmal eine wertvolle Preisinformation und es passiert was. Das ist wichtig beim Hochlauf. Wie du gesagt hast, es gibt noch keinen Markt, kein Marktdesign, aber eine Transformationsphase hat immer ein ganz ein spezielles quasi Marktdesign und ein Infrastrukturausbau ist überhaupt dann noch ein eigenes Thema. Aber es passiert was und wir müssen jetzt möglichst viel lernen aus dem, was passiert, weil es braucht nicht jeder die Fehler der anderen wiederholen, das wäre ganz schlecht.
So, und bevor ich jetzt einen Cut mache und zum Fundstück komme, noch eine kleine Frage. Wie war das damals beim Gasnetz? Wie hat da der Hochlauf funktioniert?
Das war vor meiner Zeit.
Okay.
Aber ich kann trotzdem was dazu sagen. Hier hat es einfach den Bedarf gegeben aus dem Gewerbe, ja, aus Industrie und Gewerbe, hat es den Energiebedarf gegeben. Dann sind eben die Leitungen in diese Gewerbegebiete, in diese Industriezentren gebaut worden und rund um diese Leitungen ist dann das vermaschte Netz oder mehr vermaschte Netz in die Kleingewerbe und Haushalte auch gekommen. Mhm. Ja, also hier hat es auch angefangen mit den relativ großen Leitungen, um eben die Importe zu ermöglichen oder auch den großräumigeren Transport der Inlandsproduktion zu den Abnehmern. War halt eine total andere Zeit damals, weil damals gab es die Trennung zwischen Infrastruktur und Vertrieb nicht. Mhm. Ja, also da ist man an einem Tisch gesessen, wahrscheinlich war der eine oder andere Politiker auch dabei, der Politikerin, und ja, das machen wir jetzt. Ja, also da war der regulatorische Rattenschwanz noch etwas kürzer als er heute ist, und der beschleunigt die Sachen, die Entwicklungen nicht immer. Ja.
Das sehen wir
wobei
auch nachher noch.
Regulierung nicht in Frage stelle, war ja selber 14 Jahre bei dem Verein dabei, ja. aber einen Markthochlauf beschleunigen, eben diese Instrumente muss die Regulierung erst erfinden, entwickeln.
Ja. Ja, und vor allem, es muss jetzt einfach im Vergleich zu damals viel, viel schneller gehen und größer, schneller, weiter. Also diese Zeit, dass da wie damals, dass es historisch gewachsen ist, haben wir halt auch nicht. Vielen Dank für die Einschätzungen, für die Einblicke. Ich würde jetzt gerne in die nächste Kategorie übergeben, unsere Standard-Rubrik, das Fundstück. Jeder erzählt kurz über eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen spannenden Artikel, irgendwas, das einem untergekommen ist. Andreas, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe einen Endbericht mitgebracht mit einem sperrigen Titel. Der heißt IAEA's Hydrogen TCP Task 41, Analysis and Modeling of Hydrogen Technologies. Was ist das? In der Internationalen Energieagentur gibt es 40 Forschungsprogramme, eines zum Thema Wasserstoff. Und hier haben wir mit dem Energieinstitut Linz ein paar Jahre lang an einem Task mitgearbeitet, wo es um Daten und Modelle geht. Und dieser Task ist jetzt fertig. Wir werden im Herbst auch noch ein Webinar dazu machen. Und da haben wir uns mit Partnern aus der ganzen Welt angeschaut, welche Modelle taugen, um Wasserstoffszenarien zu fahren oder wie kann man bestehende Modelle umbauen. Denn was klar ist, wenn eine Technologie oder ein Pfad einer Wertschöpfungskette in einem Modell nicht vorkommt, kommt auch kein Ergebnis oder ein Blödsinn raus. Und das war wirklich spannend, wie das andere Länder machen, handwerklich, auch mit welchen Daten sie rechnen. Ganz wichtig ist auch die Einschätzung, die Lernkurven von Technologien. Wie werden Elektrolyseure effizienter, besser, billiger und so. Und das war gut, von anderen zu lernen. Jetzt ist der Endbericht da und veröffentlicht.
Wunderbar. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Herr Peintz, was haben Sie uns mitgebracht?
Ja, klingt sehr spannend. Kann ich mir das gleich mitnehmen dann?
ja, sicher.
Ich habe jetzt nichts Hochwissenschaftliches mitgebracht, sondern ein Buch. Das Buch heißt Lichtblick statt Blackout von Vince Ebert, der selber Physiker ist, das heißt schon einiges an Sachverstand mitbringt, aber als, weiß jetzt gar nicht, als was er sich bezeichnet, Kabarettist ist wahrscheinlich nicht ganz der richtige Ausdruck. Der hat ein Buch geschrieben, eben über unsere Energiewende-Diskussionen, die wir in unserer Gesellschaft haben, natürlich mit einem, nachdem Deutscher ist, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Aber ich glaube, die Diskussion in Österreich und in Gesamteuropa ist nicht so unterschiedlich. Und er hat in seinem Buch ein Plädoyer, schafft in seinem Buch ein Plädoyer für eine Debatte ohne Scheuklappen. Und ich glaube, das ist wichtig und sehr erfrischend, auch zu lesen, wie er das darstellt. Aber ich finde das Buch auch sehr ermutigend, ja, weil es dazu aufruft, die ganze Problematik und die vor der wir stehen und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, mit mehr Optimismus anzugehen. Ja, ich glaube, ich bin davon überzeugt, wir müssen schnell was tun, aber wir haben auch schon sehr viel Wissen und sehr viele Mittel, die richtigen Schritte zu tun, und wir sollten sie mit mehr Optimismus tun und mit ein bisschen weniger Panik, und das kommt in dem Buch, glaube ich, sehr gut heraus, und daher würde ich das sehr gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz legen. Gibt es übrigens auch als Hörbuch, also für jene, die das beim Lesen regelmäßig einschlafen, ich gehöre dazu, Hörbuch ist auch gut.
Wunderbar. Und weil wir so konstruktiv sind, gibt es auch zu diesem Buch den Link in den Shownotes. Ich habe auch ein Fundstück mitgebracht. Es ist auch von der IEA, Internationale Energieagentur, und zwar ist es der Global Hydrogen Review 2023. Erfasst den Stand der Dinge rund um den Hochlauf der globalen Wasserstoffwirtschaft zusammen. Und zwar nicht, wie wir das in Österreich im Fokus haben, der grüne Wasserstoff, sondern Low Emission Hydrogen. Das ist dann neben dem grünen Wasserstoff, der mit Ökostrom und Elektrolyse funktioniert, auch der blaue und pinke Wasserstoff. Blau, konventionelle Wasserstofferzeugung über Erdgas und dann Abscheidung des CO2s und dauerhafte Speicherung. Und der pinke Wasserstoff, ein mit Atomkraft betriebener Elektrolyseur. das Ergebnis, zu dem die IEA kommt im Global Hydrogen Review, ist eher ernüchternd. Es werden zwar sehr, sehr viele Projekte angekündigt. Insgesamt könnten 38 Millionen Tonnen Low Emission Hydrogen 2030 produziert werden. 38 Millionen Tonnen. In Österreich verbrauchen wir aktuell 130.000, um das ein bisschen in Relation zu setzen. Also auch die Zahl 38 Millionen Tonnen kommt mir jetzt nicht unglaublich hoch vor. Aber wir reden ja noch von 2030. Aber viele stecken eben noch in einer sehr, sehr frühen Phase der Entwicklung. Erst bei 4% dieser 138.000 gibt es eine Final Investment Decision. Also da sind wir noch weit weg von der tatsächlichen Realisierung dieser Kapazitäten. Und auch eine Erkenntnis in dieser Studie ist, dass uns China wieder mal davonzieht. Wir haben auch schon zuerst gehört, vielleicht gibt es da Parallelen dazu, wie früher das Gasnetz in Österreich entstanden ist. Ende des Jahres werden 1200 Megawatt Elektrolysekapazität in China stehen. 1200 Megawatt, das ist mehr als wir 2030 erreicht haben wollen, gibt es heuer schon in China. Das entspricht mit Jahresende 50% der globalen Kapazität. Wenn man sich die Zahlen aus 2020 anschaut, dann hatte China damals 20% der globalen Kapazität. Also die preschen jetzt ordentlich vor, preschen auch vor mit Kapazitäten zur Erzeugung von Elektrolyseuren, also sind auch drauf und dran, sich diesen Teil der Wertschöpfungskette einzuverleiben. Projekte weltweit gibt es aktuell hauptsächlich im Bereich Raffinerien und Ammoniak, also dort, wo aktueller grauer Wasserstoff ersetzt werden soll. Diese neuen Bereiche sind noch eher unterbelichtet. Ja, und wenn man jetzt das gesamte Ausmaß an Wasserstoff nimmt, das aktuell erzeugt wird global, so ist weniger als 1% Low Emission Hydrogen aktuell. Gut, das ist so der Stand der Dinge, der das vielleicht wieder ein bisschen...
Das war jetzt für meinen Aufruf zum Optimismus jetzt ein bisschen ein Dämpfer.
Zurückholt. Aber trotzdem kann man ja optimistisch bleiben und dem Optimismus dann konstruktiven Tatendrang folgen lassen. Ja, das waren eigentlich meine Schlussworte. Ich bedanke mich recht herzlich bei Andreas Indinger und Bernhard Peinz für die Einblicke, Einschätzungen, Perspektiven
zum
Thema Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Österreich. Alle genannten Studien, Bücher und Papers sowie auch die Ingrid gibt es in den Shownotes. Und eine Sache habe ich jetzt noch vergessen. Die haben mir meine Kollegen von der Servicestelle Erneuerbares Gas mitgegeben. Ich schaue kurz nochmal auf meinen Zettel. Ich soll nämlich einladen zur Jahreskonferenz der Servicestelle Erneuerbare Gase am 21. November 2023 in Salzburg im Hotel Imlauer Pitter. Es gibt ein interessantes Programm mit Vorträgen zur Infrastruktur, Nutzung von erneuerbaren Gasen in der Industrie, aktuellen Entwicklungen bei der Zertifizierung und so weiter.
Auch die Ingrid wird vorgestellt dort.
Genau, die Ingrid wird dort vorgestellt, wollte ich auch noch sagen. Es gibt auch einen Slot der AGGM dort. Am 22.11., das heißt einen Tag nach der Konferenz, kann man auch noch eine Fachexkursion mit Schwerpunkt Biomethanproduktion machen. Also bitte alle anmelden. Infos gibt's unter www.erneuerbaresgas.at. Dort kann man sich auch für die Jahreskonferenz am 21. November in Salzburg anmelden. So, das war's. Herzlichen Dank nochmal an meine Gäste. Wir hören uns bald wieder bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.